Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ich bin Alex und heute geht es um ein Thema, das mir schon länger unter den Nägeln brennt, denn ich lese, höre in letzter Zeit immer öfters Diskussionen rund um das Thema, was ist eigentlich der faire Wert von Bitcoin? Das ist natürlich ein Thema, das uns schon sicherlich seit den ersten Bitcoin-Stunden begleitet, aber jetzt gerade rund um den Bitcoin-ETF und auch das Halving ist das Thema wieder auf der Tagesordnung. Ihr habt eventuell den Blogbeitrag der EZB gelesen von Ulrich Binzeil und Jürgen Scharf, in dem die beiden schreiben, dass der faire Wert von Bitcoin eben null sei. Man hört es auch von anderer sehr prominenter Stelle ab und an mal. Warren Buffett hat zum Beispiel im letzten Jahr ein Interview gegeben, da hat er Bitcoin als einen Glücksspiel-Token ohne inneren Wert bezeichnet. Und deswegen dachte ich, sei es mal an der Zeit, sich dieses Themas mal anzunehmen. Und das würde ich heute gerne tun und darüber sprechen, was ist der faire Wert von Bitcoin. Kurzer Disclaimer, das ist natürlich alles keine Anlageberatung und es wird auch am Ende dieser Episode kein konkreter Preis stehen. Das heißt, ihr werdet nicht von mir hören, der faire Wert von Bitcoin ist 168.743,20 €, sondern es geht vielmehr um die Frage, hat Bitcoin denn überhaupt einen inneren Wert? Ist der faire Wert von Bitcoin null oder ist er eben größer als null? Das ist das Thema. Bevor wir einsteigen, ganz kurzer Hinweis. Wir haben nämlich die Möglichkeit, euch, wenn ihr möchtet, auf eine ganz exklusive Konferenz zu bringen. Wir haben 3 Tickets bekommen für die Token Future. In unserem Podcast sprechen wir ja oft über das Thema Tokenisierung, Real World Assets. Und rund um all diesen Hype gibt es einfach noch viele offene Fragen. Ja, was sind die Anwendungsfälle? Was sind die Business Cases? Was ist mit der Regulatorik? Wann kommen die Sekundärmärkte? Risikomanagement? Und wenn euch diese Fragen rund um das Thema Tokenisierung von Real World Assets auch interessieren, dann habt ihr am 18. Juni die Möglichkeit, in Frankfurt an der Token Future teilzunehmen mit unserer Hilfe. Das Ganze ist eine exklusive Konferenz. Das heißt, die Tickets, die im Übrigen 440 € kosten, die kann man sich gar nicht einfach so kaufen, denn man muss dazu eingeladen werden. Und ja, umso glücklicher sind wir, dass wir hier die Möglichkeit haben, 3 Hörerinnen und Hörer auf diese Konferenz zu bringen. Und da wird es Vertreter geben von Asset Managern, von Banken, auch Krypto- oder Digital Asset Institutionen werden dabei sein, wie Galaxy zum Beispiel, Sygnum ist dabei und auch klassische Asset Manager wie VanEck, UBS, Fidelity, die DWS und so weiter und so fort. Ich werde auch dabei sein. Wenn ich richtig informiert bin, ist Manu auch dabei, unser 2. Co-Host. Also wir sind am Start. Wenn ihr eines dieser Tickets haben möchtet, dann schaut gerne in die Shownotes. Da findet ihr einen Link oder geht unter www.tokenfuture.io/BFRR. Ich wiederhole nochmal www.tokenfuture.io/BFRR. Da könnt ihr euch für diese Tickets bewerben. Eigentlich ist diese Konferenz vor allem gedacht für Leute, die auch in dem Bereich beruflich tätig sind. Deswegen müsst ihr da auch euren Beruf und Arbeitgeber angeben. Aber wir werden es auf jeden Fall so machen, dass wir mindestens eines dieser Tickets auch an Leute, Menschen verlosen, die gerne in diesen Bereich einsteigen wollen. Das heißt, wenn ihr Studenten, Studentinnen seid, dann bewerbt euch bitte gerne auch. Wenn ihr vorhabt, in diesem Bereich tätig zu werden, dann schicken wir euch gerne auch auf diese Konferenz. Gut, so viel zur Token Future. Jetzt steigen wir doch mal ins Thema ein. Also diese Debatte über den fairen Wert von Bitcoin, die wird oft mit großer Leidenschaft geführt. Ich habe mich deswegen jetzt auch dazu entschieden, nicht nur diese Podcast-Episode dazu zu machen, sondern auch einen FAZ-Artikel dazu zu schreiben. Wie ihr wisst, mache ich das ja ungefähr einmal im Monat. Das heißt, ihr werdet in den nächsten Tagen dann auch bei der FAZ einen Artikel zu dem Thema finden. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch den auch mal anseht, kommentiert und dann am Ende teilt. Ja, die Bitcoin-Kritiker argumentieren ja sehr oft mit der sogenannten Greater Fool Theory. Also die Bitcoin-Kritiker sagen, diejenigen, die heute in Bitcoin investieren, die spekulieren lediglich darauf, dass sie ihre Bitcoins in der Zukunft zu einem höheren Preis weiterverkaufen können. Und zwar an einen Greater Fool, ja, also an einen noch größeren Narren. Das heißt, es geht nur darum, wie so eine heiße Kartoffel, die Bitcoin von einem Narren zum nächsten weiter zu verkaufen. Was es aber eben nicht gibt, laut der Kritiker, ist in irgendeiner Art ein innerer, fundamentaler Wert von Bitcoin. Dieser Skepsis der Bitcoin-Kritiker steht, und das muss man, denke ich, auch anerkennen, eine mittlerweile mehr als 15-jährige Erfolgsbilanz von Bitcoin gegenüber. Das ist zugegebenermaßen eine volatile Erfolgsbilanz, aber doch sehr erfolgreich. Wir haben jetzt dieses Jahr die Bitcoin-ETFs in den USA gesehen. Wir hatten ein neues All-Time-High im Preis von über 70.000 US-Dollar. Und vor diesem Hintergrund gibt es jetzt eben auch immer mehr prominente Unterstützer für Bitcoin. Nicht mehr nur noch Kritiker, sondern auch immer mehr Unterstützer. Ein sehr prominenter Unterstützer ist Larry Fink. Das ist der CEO von BlackRock und damit des größten Vermögensverwalters der Welt. Und der vergleicht Bitcoin mit Gold und spricht von Bitcoin als einer Assetklasse, die Investoren schützt. Was mich immer so ein kleines bisschen stört bei der Diskussion, hat Bitcoin jetzt einen inneren Wert oder nicht, ist die Tatsache, dass dieser Terminus, was ist innerer Wert, was ist fairer Wert, der wird eigentlich nie definiert. Und es ist meines Erachtens nicht klar, was mit dem Term innerer oder fairer Wert eigentlich gemeint ist. Und ich mache jetzt einen ganz kurzen Exkurs so in die Geschichte der Ökonomie oder Ökonomik, um mal zu schauen, welche Wirtschaftsschulen gibt es denn eigentlich und wie schauen die auf das Thema innerer Wert? Diese Diskussion über den fairen Wert von Vermögenswerten, die ist nämlich mindestens genauso alt wie die Wirtschaftswissenschaft selbst. Es ist zum Beispiel so, dass Adam Smith, der Vater der klassischen Nationalökonomie, könnte man sagen, der hat damals gesagt oder der hat den inneren Wert eines Vermögenswertes direkt an die Kosten geknüpft, die für die Herstellung dieses Vermögenswertes nötig waren. Das heißt, je aufwendiger es ist, ein Gut herzustellen, desto mehr ist dieses Gut auch wert. Das ist die sogenannte Arbeitswerttheorie. Und wenn wir diese Arbeitswerttheorie mal auf Bitcoin anwenden, dann wäre es also so, je teurer das Mining, desto mehr Wert sollte auch ein Bitcoin haben. Ich bin kein allzu großer Fan dieser Arbeitswerttheorie. Ich glaube nicht, dass die Herstellungskosten eine Annäherung für den Wert eines Gutes sind. Aber ja, diese Arbeitswerttheorie, die wurde aufgegriffen, wurde weiterentwickelt von sehr bekannten Ökonomen wie David Ricardo oder auch Karl Marx. Aber meines Erachtens greift die an einigen Stellen zu kurz. Und ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, denn das soll ja keine Ökonomievorlesung heute werden, sondern ich wollte euch einfach mal einige Theorien vorstellen. Zweite wichtige Schule wäre dann die Neoklassik. Da haben dann so Ökonomen wie Alfred Marshall zum Beispiel oder Leon Walras, die haben da Ende des 19. Jahrhunderts den Ansatz ein bisschen geändert und haben gesagt, eigentlich sollte ja der Wert eines Assets an den Nutzen geknüpft sein, den dieses Asset dem Endnutzer gibt. Das heißt, je mehr Nutzen ich bekomme von einem Gut, und da geht es jetzt nicht nur um den Nutzen, den ich heute sofort bekomme, sondern auch den ich in der Zukunft noch bekommen werde. Und je größer dieser Nutzen, desto größer sollte auch der Wert dieses Gutes sein. Das ist, denke ich, ein intuitiv logischer Ansatz. Hört sich, denke ich, logisch an. Eine Sache, die man daran kritisieren könnte, ist, dass so etwas nicht notwendigerweise zu einem objektiven inneren Wert führt, der für alle gleichermaßen gültig ist. Denn der Nutzen für mich kann ja ein anderer sein von einem Gut als der Nutzen für euch. Und genau das haben die Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie gesagt. Die haben nämlich gesagt, so etwas wie einen inneren Wert, der also inhärent zu einem Gut ist, den gibt es gar nicht. Denn Wert ist immer und überall subjektiv. Und zwar nicht nur subjektiv, sondern auch kontextabhängig. Also da reden wir jetzt von zum Beispiel Ludwig von Mises oder Friedrich Hayek. Und die haben argumentiert, dass ich in bestimmten Situationen, ich als Person einer bestimmten Sache einen Wert gebe. Dieser Wert kann sich aber ändern, wenn der Kontext ein anderer ist. Und dieser Wert wird sich ändern, ob ich das jetzt bin, der diesem Gut einen Wert zuordnet oder ob du das bist. Also zum Beispiel, ich mache es mal konkret und greifbar, wenn ich jetzt begeisterter Sammler von handgefertigten Schreibmaschinen bin, dann bemesse ich eventuell einer sehr wertvollen Schreibmaschine, einer sehr, sehr tollen, schön gemachten, handgefertigten Schreibmaschine einen größeren Wert zu als eventuell einem normalen Laptop. Bei dir mag das völlig anders sein, wenn du zum Beispiel Schreibmaschinen nichts abgewinnen kannst. Also das ist dieses, es ist subjektiv und kontextabhängig bedeutet, angenommen ich strande jetzt auf einer einsamen Insel, auf der es nichts zu essen und nichts zu trinken gibt, dann werde ich wahrscheinlich bereit, alle handgefertigten Schreibmaschinen dieser Welt gegen ein Glas Wasser einzutauschen. Ja, das heißt, der Wert ist auch sehr, sehr kontextabhängig. Ja, so viel mal zu diesem kleinen Exkurs im Sinne der, was ist eigentlich der innere Wert eines Assets? Jetzt ist es so, dass wir heute in der modernen Finanzwissenschaft und im Asset Pricing, wie es heute auf Wertpapiere angewendet wird, da benutzen wir normalerweise Cashflows für die Bewertung von Assets. Und mein Gefühl ist auch, dass sehr viele dieser Kritiker darauf zurückgreifen und sagen, nur Assets mit einem Cashflow haben auch einen Wert. Weil genau so funktioniert das moderne Asset Pricing. Das ergibt aber natürlich nur sehr, sehr bedingt Sinn, weil unter diesem Argument hätte auch Gold zum Beispiel keinen Wert und viele andere Assets, die keine Cashflows haben. Das heißt, diese Cashflow-Analyse, zum Beispiel das Discounted Cashflow-Modell, das eventuell einige von euch kennen, das lässt sich sehr gut anwenden auf Assets, die einen Cashflow haben, zum Beispiel eine Anleihe, und da ist es auch sehr sinnvoll. Es ist aber überhaupt nicht sinnvoll und ich würde sogar sagen, unbrauchbar, wenn wir damit Assets bewerten wollen, die eben keinen Cashflow haben. Und ich gehe definitiv nicht mit in der Aussage, dass alles, was keinen Cashflow hat, auch keinen Wert hat. Ich denke, das sieht man ganz klar am Thema Gold oder eigentlich auch anhand jeglichen Rohstoffs. Ja, also vor dem Hintergrund würde ich jetzt gerne eintauchen in die Frage, hat Bitcoin denn einen positiven Wert oder nicht? Und ihr habt gerade gemerkt, was innerer Wert, was fairer Wert ist, ist gar nicht so leicht zu definieren. Da haben Ökonomen, waren da Ökonomen in den letzten Jahrhunderten anderer Meinung und deswegen habe ich mir heute auch nicht vorgenommen, den genauen inneren Wert oder fairen Wert von Bitcoin zu bestimmen, sondern was ich gerne machen würde, ist einfach nur darüber reden, hat Bitcoin einen positiven Wert oder eben nicht. Denn um diese Frage zu beantworten, können wir eine etwas leichtere, simplere Analyse durchführen, der sicherlich oder deren Validität sicherlich alle dieser ökonomischen Schulen, die ich genannt habe, zustimmen würden. Und zwar geht es um eine simple Analyse von Angebot und Nachfrage. Es ist nämlich ganz einfach so, und wie gesagt, da würden alle diese Ökonomen zustimmen, damit ein Gut einen Wert hat, müssen Angebot und Nachfrage gewisse Voraussetzungen erfüllen. Voraussetzung 1 ist, das Angebot muss begrenzt sein. Wenn ein Asset unbegrenzt verfügbar ist, dann kann es keinen Wert haben. Das heißt, es muss in irgendeiner Art und Weise begrenzt sein. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass es eine Nachfrage nach diesem Gut gibt und diese Nachfrage muss das Angebot übersteigen. Und dann entsteht noch kein Wert. Das ist ganz wichtig jetzt hier. Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, entsteht erstmal ein Preis, ein positiver Preis für dieses Gut. Also das lässt sich dann im Markt beobachten, dass dieses Gut einen positiven Preis hat. Damit dieser positive Preis aber auch einen positiven Wert widerspiegelt, müssen wir noch einen Schritt weitergehen, denn wir müssen sicherstellen, dass die Nachfrage nach diesem Gut nicht rein spekulationsgetrieben ist. Also das ist ja genau das Greater Fool-Argument, das ich vorhin genannt habe, und die Greater Fool-Kritik der Bitcoin-Skeptiker, die sagen, ja, natürlich gibt es Nachfrage nach Bitcoin, das sehen wir ja, aber die ist eben nur Ausdruck eines Spekulationsdrangs und deswegen ist dieser Preis, den wir heute in Bitcoin sehen, einfach nur eine Blase und der Wert ist trotzdem null. Das heißt, Nachfrage an sich reicht nicht, sondern die Nachfrage muss auch getrieben sein von fundamentalen Gründen, damit der Preis auch einen tatsächlichen Wert widerspiegelt. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, um diese Analyse durchzuführen, ist, wir müssen uns erstens ansehen, ist das Angebot von Bitcoin begrenzt? Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wir müssen nachweisen, dass die Nachfrage nach Bitcoin nicht einfach zu 100% spekulationsgetrieben ist.
Bevor es mit der spannenden Episode weitergeht, möchte ich hier kurz auf unsere Hörerumfrage hinweisen. Wir möchten uns stetig verbessern und daher gerne verstehen, wer ihr seid und welche Inhalte euch interessieren. Und da die Podcast-Plattformen, die ihr nutzt, nur unzureichende Informationen bereitstellen, starten wir eben diese Umfrage. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr sie ausfüllt. Es wird auch nicht länger als 2 Minuten dauern. Den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Ausfüllen und weiterhin viel Spaß bei der Episode.
Ich denke, der erste Punkt, Bitcoin knappes Angebot, das können wir schnell abhandeln. Es ist definitiv so, dass das Angebot von Bitcoin begrenzt ist auf knapp 21 Millionen. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, könnte diese Bitcoin-Beschränkung auf 21 Millionen irgendwann mal aufgelöst werden. Das kann rein theoretisch passieren. Aber ich denke, aktuell ist es fair zu sagen, dass das sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist und auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall nicht passieren wird. Wenn nicht sogar Jahrzehnten. Also, das Bitcoin-Angebot ist begrenzt, Punkt 1, also dahinter können wir mal einen Haken machen. Deswegen ist der zweite Schritt, und das ist der wichtigere Schritt, ist jetzt die Frage, woher kommt die Nachfrage nach Bitcoin? Und es ist zweifelsohne so, dass die Nachfrage nach Bitcoin auch durch Spekulation getrieben ist. Also man muss definitiv den Kritikern zugestehen, dass vermutlich auch ein großer Teil der Nachfrage daher kommt, dass Menschen einfach mit Bitcoin spekulieren. Aber es ist eben, und das ist wichtig, nicht nur Spekulation. Das heißt, es gibt eben auch Nachfrage, die getrieben ist von vor allem zwei Dingen. Das eine ist realwirtschaftliche Anwendungsfälle, da gehe ich gleich näher drauf ein. Und das zweite ist eben die Nutzung von Bitcoin als Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel. Und das ist jetzt wirklich mein Hauptgrund dafür, warum ich eben glaube, dass Bitcoin auf jeden Fall einen positiven Wert hat und warum ich der Meinung bin, dass diese Bitcoin-Kritiker nicht recht haben. Das ist die Frage, dass es Nachfrage nach Bitcoin gibt, die nicht rein spekulationsgetrieben ist. Lass mich mal auf diese beiden Begründungen noch ein bisschen näher eingehen. Also was sind diese zwei Motivatoren oder Motive für Nachfrage, die nicht spekulationsgetrieben sind? Das erste sind realwirtschaftliche Anwendungsfälle. Denn seit kurzem und vermehrt wird die Bitcoin als in ihrer Form, in ihrer Funktion als dezentrale Datenbank genutzt. Das hat also in dem Moment nichts damit zu tun, dass ich Bitcoin als Zahlungsmittel oder Spekulationsmittel nutze, sondern ich nutze Bitcoin, um die Bitcoin-Blockchain als dezentrale Datenbank nutzen zu können. Beispiel dafür ist das Ordinals und auch das Runes-Protokoll, die es mir also ermöglichen, ich nenne es jetzt mal digitale Sammlerstücke auf der Bitcoin-Blockchain zu speichern, zu verwahren, aber auch zu übertragen. Und damit ich das eben tun kann, muss ich mit Bitcoin bezahlen und dadurch entsteht Nachfrage nach Bitcoin, die rein realwirtschaftlich getrieben ist. In Zukunft könnte ich mir auch vorstellen, dass die Bitcoin-Blockchain dafür genutzt wird, Dokumente, wichtige digitale Dokumente mit einem Zeitstempel zu versehen. Also ich kann ja die Bitcoin-Blockchain als dezentrale, unveränderbare Datenbank dafür nutzen, Dokumente abzulegen und nachzuweisen, dass zu einem gewissen Zeitpunkt ein gewisses Dokument, eventuell mit einer gewissen Unterschrift, bereits existiert hat. Also das wäre so mein erster Punkt. Es gibt realwirtschaftliche Nachfrage nach Bitcoin. Die ist ein bisschen vergleichbar mit der Nachfrage nach Gold zum Beispiel, die durch die industrielle Nutzung von Gold entsteht. Das ist ja auch immer so ein großes Argument bei Gold, dass der Wert von Gold zumindest zu einem Teil daher kommt, dass Gold in der Industrie genutzt wird. Und das stimmt natürlich. Und ähnlich gibt es hier jetzt eben auch eine Nachfrage nach Bitcoin, die daher kommt, dass Bitcoin in einen realwirtschaftlichen Anwendungsfall hat. Und ich würde sagen, dieser Teil des Wertes, der von dieser Nachfrage kommt, der wird für gewöhnlich immer als innerer oder intrinsischer Wert bezeichnet. Der ist, und das muss man fairerweise sagen, bei Bitcoin aktuell noch relativ klein. Aber wie gesagt, diese Protokolle sind sehr neu und die technischen Voraussetzungen sind schon gegeben dafür, dass dieser Anwendungsfall in der Zukunft auch noch wachsen wird. Das war also der eine Teil der Nachfrage. Der zweite Teil der Nachfrage, der meines Erachtens noch größer und auch wichtiger für Bitcoin ist, das ist der Nachfrage, der daher kommt, dass Bitcoin als ein Zahlungsmittel und auch als ein Wertaufbewahrungsmittel dienen kann. Es ist so, dass gewisse Güter, die gewisse Eigenschaften haben und sich deswegen als Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel nutzen lassen, die haben oft so etwas wie eine monetäre Prämie. Und diese monetäre Prämie kommt nicht nur daher, dass diese Güter gewisse Eigenschaften haben, auf die ich gleich noch näher eingehe, sondern die kommt auch daher, dass wir Vertrauen in diese Güter entwickeln. Was sind diese speziellen Eigenschaften, die diese Güter normalerweise haben? Es ist für gewöhnlich, so sind das Dinge wie Teilbarkeit, Transportfähigkeit, Haltbarkeit, Fungibilität, Knappheit natürlich. All das sind Eigenschaften, die Güter normalerweise haben, die dann auch eine monetäre Prämie entwickeln. Und einige Beispiele für solche Güter sind natürlich Gold zum Beispiel. Gold ist teilbar, transportierfähig, es ist haltbar, es ist fungibel. Und deswegen hat Gold schon vor vielen, vielen tausenden Jahren begonnen, eine monetäre Prämie zu entwickeln, die eben weit über die rein industrielle Nutzung von Gold hinausgeht. Andere Beispiele sind zum Beispiel Dinge wie Zigaretten, die also ja auch immer wieder als Zahlungsmittel genutzt wurden, in Kriegen zum Beispiel, in Gefängnissen. Dinge wie Muscheln oder sogar Steine wurden genutzt als Zahlungsmittel und waren daher mehr wert als die rein industrielle Nutzbarkeit dieser Steine. Das heißt, so eine monetäre Prämie ist jetzt nichts Besonderes und das gibt es seit Hunderten und Tausenden von Jahren. Und mein Argument wäre eben, dass Bitcoin auch eine solche monetäre Prämie besitzt. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, so eine monetäre Prämie, die entwickelt sich nicht einfach so. Das dauert vor allem bei so dezentralen Gütern wie Gold oder Bitcoin sehr, sehr lange. Und wie wir alle wissen, ist Bitcoin noch ein sehr junges Asset. Das gibt es jetzt erst seit gut 15 Jahren. Und deswegen ist diese monetäre Prämie eben auch noch sehr, sehr volatil. Das heißt, Bitcoin fehlen diese Jahrhunderte, die Gold hat oder hatte, um diese monetäre Prämie aufzubauen und auch zu verfestigen. Das fehlt Bitcoin. Bitcoin ist eine sehr, sehr junge Technologie. Die realwirtschaftliche Nutzung von Bitcoin ist sehr, sehr gering. Und daher ist diese monetäre Prämie eben auch noch sehr, sehr volatil. Vielleicht noch ein interessanter Vergleich mit dem heutigen Geld, das wir heute nutzen. Denn die Frage lässt sich ja auch stellen, woher kommt eigentlich der Wert des heutigen Geldes? Warum ist ein 100-Euro-Schein 100 Euro wert? Denn der innere Wert dieses 100-Euro-Scheines, das heißt der reine Materialwert, also was kann ich damit tun mit diesem Blatt Papier? Das sind vermutlich nur wenige Cents an Wert. Ich kann das verbrennen, dann spendet es mir eventuell ein bisschen Wärme. Ich kann vielleicht Dinge draufschreiben. Also sicherlich kein großer Wert, den dieser innere Wert, den dieser Geldschein hat. Aber der Geldschein hat eben doch einen Nennwert von 100 Euro und wir sind bereit, ihn für 100 Euro auch anzuerkennen. Und das kommt eben auch von der monetären Prämie. Das heißt, auch unser heutiges Geld besteht zu vermutlich 99% aus einer monetären Prämie. Nur, dass sich diese monetäre Prämie nicht über Jahrhunderte entwickelt hat, sondern diese monetäre Prämie kommt daher oder dieses Vertrauen kommt daher, dass wir eben in einer Demokratie leben und einen Staat haben, der dafür sorgt, dass wir diesem Geld vertrauen, indem er dieses Geld als das offizielle Zahlungsmittel definiert. Und der Staat sagt, hier, ich habe hier eine unabhängige Institution namens Zentralbank. Die Zentralbank verwaltet dieses Geld und ich als Staat stehe mit meiner kompletten Wirtschaftspower hinter diesem Geld. Und daher, das ist sozusagen staatlich organisiertes Vertrauen, könnte man sagen. Das funktioniert jetzt auch schon sehr, sehr lange sehr gut und deswegen hat unser Geld einen Wert. Bei Bitcoin ist es natürlich nicht einfach möglich, dass wir jetzt sagen, Bitcoin, wir müssen jetzt alle Bitcoin vertrauen, denn Bitcoin wird nicht von Staaten als offizielles Zahlungsmittel anerkannt, bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen. Und deswegen ist Bitcoin eher in derselben Situation wie Gold. Das heißt, dieses Vertrauen in Bitcoin, was dann auch zu einer stabilen monetären Prämie führen würde, das muss sich erst entwickeln. Und es hat sich jetzt natürlich in diesen ersten 15 Jahren schon sehr, sehr schnell entwickelt. Und ich bin auch der Meinung, dass es insgesamt schneller gehen wird als bei Gold. Aber es ist eben, wie gesagt, trotzdem noch eine sehr, sehr junge Technologie und ein sehr, sehr junges Produkt, sodass wir da noch ganz, ganz am Anfang stehen. Was wichtig ist zu verstehen ist, dass es nicht notwendigerweise der Fall sein muss, dass ein Asset einen inneren Wert braucht, damit es sich zu Geld entwickeln kann und eine monetäre Prämie bekommen kann. Weil das ist auch oft so das Argument, ja, ich brauche erstmal etwas, das einen soliden inneren Wert hat, damit es dann sich zu einem Geld entwickelt. Wenn wir da in die Vergangenheit schauen, dann gab es da einige sehr prominente Beispiele dafür, dass das also nicht unbedingt der Fall sein muss. Und eines dieser Beispiele kennen die meisten von euch wahrscheinlich. Das sind die sogenannten Reissteine auf den Yap-Inseln im Westpazifik. Diese Steine, die haben viele Jahrhunderte lang als Geld fungiert, obwohl sie keinerlei industriellen Nutzwert hatten. Also es waren große, runde Steine, die hatten noch so ein Loch in der Mitte. Diese Steine, die musste man auch aufrecht aufstellen, damit sie Wert hatten. Da durfte man sich auch nicht draufsetzen zum Beispiel. Und deren Wert hat sich jetzt also nicht nach der industriellen Nutzung bestimmt, sondern nach zum Beispiel der Größe dieser Steine. Welche Form hatten sie? Welcher Aufwand hat die Herstellung bedeutet? Wie aufwendig war der Transport? Haben sich Menschen sogar verletzt oder sind ums Leben gekommen bei dem Transport? Also danach wurde tatsächlich der Wert dieser Steine bemessen. Das heißt, es spricht also nichts dagegen und es ist auch meines Erachtens überhaupt nicht verwunderlich, dass Bitcoin als das erste native Geld fürs Internet einen solchen monetären Wert besitzt. Wir wissen natürlich nicht, ob Bitcoin jemals in dem Zusammenhang zu Gold aufschließen kann oder Gold gar überflügeln kann. Das sind Dinge, die passieren in der Zukunft. Aber nochmal, Bitcoin ist das erste Asset, das gleichzeitig digital, dezentral und knapp ist. Digital, dezentral und knapp. Und das ist eine Kombination, die vor Bitcoin kein anderes Asset angeboten hat. Und diese Kombination war auch nur möglich dank der Entwicklung einer völlig neuen, revolutionären Datenbanktechnologie namens Blockchain. Und deswegen finde ich, vor diesem Hintergrund grenzt es schon an, sagen wir mal, intellektuelle Arroganz, wenn man dann sagt, ja, der innere Wert oder der Wert von Bitcoin ist natürlich null, weil es keinen Cashflow hat. Denn das ist weder empirisch noch, ich nenne es jetzt mal, geldtheoretisch, finanzwissenschaftlich gedeckt, diese Aussage. Man muss natürlich, und das ist der letzte Punkt, den ich heute machen möchte, man muss natürlich anerkennen, dass Bitcoin ein risikobehaftetes Asset ist. Das heißt, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin scheitert. Diese Wahrscheinlichkeit ist auch größer als die Wahrscheinlichkeit, dass Gold scheitert. Ganz einfach, weil Bitcoin jünger ist, weil dieses monetäre Premium sehr jung ist. Und das führt natürlich dazu, dass wer heute in Bitcoin investiert, ein gewisses Risiko eingeht. Auf der anderen Seite sind wir aktuell noch in einer Phase, die man als Monetarisierungsphase von Bitcoin bezeichnen könnte. Das heißt, ja, ich nehme Risiko, auf der anderen Seite gibt es aber auch noch erhebliches Wachstumspotenzial. Also Bitcoin, der Marktwert von Bitcoin ist heute ungefähr 10%, vielleicht 15% dessen, was Gold wert ist. Und das sieht man nur wenn Bitcoin zu Gold aufschließt, wäre also noch eine Verzehnfachung des Marktwertes möglich. Also das ist so ein bisschen Risk-Reward, dass man sich einfach in Erinnerung rufen muss. Bottomline der heutigen Episode ist, Bitcoin hat definitiv einen Wert, der kommt daher, dass das Angebot begrenzt ist und dass die Nachfrage nicht nur spekulationsgetrieben ist, sondern zu einem zugegebenermaßen kleinen Teil realwirtschaftlich begründet. Und dann haben wir eben auf jeden Fall auch dieses monetäre Premium, das von den besonderen Eigenschaften Bitcoins kommt und daher, dass Bitcoin als Zahlungsmittel, aber mehr noch als Wertaufbewahrungsmittel genutzt werden kann. Dieses monetäre Premium ist noch sehr volatil, weil sehr jung und daher kommt auch genau dieses Risiko. Die andere Seite der Medaille ist, wir haben dafür eine sehr, sehr große Upside. Und es würde mich wirklich brennend interessieren, was unsere Nachfahren in 100, 200, 300 Jahren über Bitcoin denken, wo wir daran stehen und wie die vor allem auch auf die Zeit heute zurückblicken. Wenn das Ganze gut ausgeht und es Bitcoin in 200, 300 Jahren auch noch gibt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da unsere Nachfahren sehr neidisch auf uns blicken, weil wir eben in dieser historisch einmaligen Situation waren, in der Bitcoin nicht nur entstanden ist, erfunden wurde, sondern in der es auch diese Monetarisierungsphase durchgemacht hat. Dabei würde ich es gerne mal belassen. Das waren so meine 5 Cents zum Thema, was ist der faire Wert von Bitcoin. Wie gesagt, eine genaue Zahl kann ich euch definitiv nicht nennen, aber ich hoffe trotzdem, dass euch die Diskussion, meine Gedanken etwas weitergebracht haben. Freue mich natürlich über Gedanken, über Beiträge, über Kommentare. Was seht ihr anders? Was seht ihr genauso wie ich? Und dann bedanke ich mich auch für, wie immer, gute Bewertungen auf eurer Podcast-Plattform fürs Dabeisein. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.